Was können wir die Leute mitgeben, dass sie von innen auch das Selbstbewusstsein bekommen, das Selbstvertrauen bekommen, auch eine Umgebung geschafft wird, wo auch gesagt wird, okay, hier ist eine Umgebung, du kannst mal ausprobieren, du kannst auch mal auf die Fresse fallen, dann stehst du wieder auf, staubt sich ab und du machst was anderes, versuch's nochmal. Ich glaube, das gibt's hier.
Thies, der Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Moderatorin und Olympiamedaillengewinnerin im Eisschnelllauf Franziska Schenk im Gespräch mit Waldkliniken-Geschäftsführer David Ruben Thies und Gästen. Folge 5: Fliege. 5 Thesen zum schönsten Beruf der Welt und was die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen braucht, um aus dem Jammertal herauszukommen. Mit Anouk van Preuschen und David Ruben Thies.
Herzlich willkommen beim Podcast der Waldkliniken Eisenberg, Folge Nummer 5. Unser Thema heute: Fliege. Und das sind meine Gesprächspartner, David Ruben Thies und Anouk van Preuschen. Sie arbeitet seit 25 Jahren im Gesundheitswesen, bis 2015 als Krankenpflegerin. Als Krankenpflegerin arbeitet sie heute nicht mehr, stattdessen berät sie Institutionen und Krankenhäuser und ihr großes Thema ist die Digitalisierung im Krankenhaus. Zum Thema Pflege wollen wir heute über folgende Thesen sprechen. Pflege, der beste Beruf der Welt. Der Schlüssel. Raus aus dem Jammertal. Multitasking. Reizwort Digitalisierung. Und Vorbild Holland. Fangen wir damit an. Klingt ja toll. Der beste Beruf der Welt. Ihr sagt, Pflege ist viel besser als ihr Ruf, aber die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Da würde mich jetzt von Anouk erstmal interessieren, welchen Ruf hat denn die Pflege?
Also, wenn ich das immer erlebt habe, wenn ich erzählt habe, wenn Leute mich fragen, so, und was machst du beruflich? Ja, ich bin Pflegefachkraft. Ach so, ach, das ist aber interessant. Schön mit Menschen arbeiten und das ist bestimmt eine schöne Arbeit. Dann habe ich immer gesagt, ja, das ist eine sehr schöne Arbeit. Aber den Anspruch, die Leute haben, ist in meinem Welt immer so gewesen, aber du weißt gar nicht, was ich so den ganzen Tag mache. Und wenn ich meine Ausbildung gemacht habe und dann auch im Intensivstation gelandet bin und mal zu Hause erzählt habe, wie mein Alltag aussieht, dann habe ich manchmal, ne, oder eigentlich immer gehört, boah, das wusste ich gar nicht, dass ihr da so viel Ahnung habt und dass ihr da so viel macht und dass ihr so viel Kompetenz habt. Deswegen habe ich auch gesagt, Pflege ist eigentlich der beste Beruf der Welt. Warum? Es gibt so viele Facetten von dieses Beruf, was du einsetzen kann. Du arbeitest mit Menschen, so du weißt ganz viel über die Psychologe von Mensch. Wie ticken die? Wann sind die traurig? Wann sind die ängstlich? Was kann ich als Krankenschwester machen, um die zu beruhigen? Du hast die technische Kompetenz. Du musst mit Geräten arbeiten können. Du musst Werte interpretieren können. Du hast medizinische Fachkenntnisse. Das ganze menschliche Körper. Wie funktioniert das? Was passiert, wenn Organe ausfallen? Was können wir tun, um die Patienten zu helfen und besser zu machen? Also ganz viele Facetten in diesem Beruf sind in meiner Meinung nach echt super spannend, weil kein Tag ist der gleiche Tag, jeden Tag ist anders, jeder Patient ist anders, die Kollegen, womit du arbeitest, sind aufeinander eingespielt. Aber von außen, wenn ich sage, ja, ich bin Pflegefachkraft oder Krankenschwester, ja, ich bin Krankenschwester noch, ich versuche das Wort umzubeugen als Pflegefachkraft, weil das sind wir. Wir sind Fachkräfte im Bereich Pflege. Und Krankenschwester kommt von mir aus noch aus den alten Zeiten mit Florence, mit ihrer Lampe.
Und jetzt sind wir ja in einem Podcast, ja, aber tatsächlich würde ich das gerne nochmal erzählen, weil alle, die jetzt zuhören, Da war jetzt nicht nur Begeisterung, sondern ganz viel Leuchten in den Augen. Und David, du hast ja auch immer davon gesprochen, Pflege ist kein Beruf. Das ist eine Berufung und das hat man bei dir, Anouk, gerade eben ganz toll gesehen tatsächlich, dass es eine Berufung ist und eine große Begeisterung für eigentlich einen tollen Beruf.
Ja, und das Schöne ist, wenn ich es noch ergänzen darf, und dann gibt es ja noch so viele Möglichkeiten, diesem Beruf, dieser Berufung nachzugehen. Ne? Also für denjenigen, der eher für sich selbst arbeitet, ne? Der findet vielleicht Formen im ambulanten Bereich. Ne? Andere sind eher technisch orientiert und finden sich dann auf einer Intensivstation wieder. Ich zum Beispiel fand ja die Notaufnahme ganz toll, ne? Weil da kam einer, da hast du was mitgemacht und dann ging er wieder. Zack, erledigt. Ne? Und der nächste bitte. Also jeder findet da ja auch seinen Weg oder es gibt so viele wunderschöne, unterschiedliche Formen der Arbeit. Ne? Also Pflege ist ja wiederum nicht gleich Pflege. Ne? So. Mhm. Und das fand ich dann auch so toll. Also es gibt so viele Formen der Pflege dann wiederum und jede ist unterschiedlich. Ne? Bis hin zur Palliativmedizin. Ne?
Ja.
Auch dort. Ne? So. Und den einen zieht es halt hierhin, den anderen dorthin. Und das ist das Schöne. Also nebst dem, was Anouk so alles beschrieben hat. Ne? So. Also und ich kann eben auch reisen. Das fand ich auch ganz toll. Ich hatte eine Kollegin, die mit diesem Beruf durch die ganze Welt gereist ist, weil sie gesagt hat, ich werde überall gebraucht und sie hat auch überall einen Job gefunden.
Ja.
Auch da.
So, wenn man euch beide jetzt hört, müsste man sagen, hey, die ganzen Krankenhäuser oder ambulanten Kliniken etc. können sich vor Pflegepersonal, die unbedingt dort arbeiten wollen, gar nicht retten. Ist aber ja nicht ganz so. Und Anouk, du selbst, obwohl du wirklich vor diesem Beruf brennst, das hat man jetzt, glaube ich, schon jetzt merkt man das.
Ja.
Du hast aufgehört.
Ja.
Warum?
Ja, vor 10 Jahren bin ich umgezogen nach Deutschland und habe vorher in den Niederländern auf Krankenschwestern, sag ich selber, Pflegefachkraft gearbeitet und habe dann erstmal gedacht, na, bei Schichtdiensten und so, das ist tatsächlich, das ist nicht ohne. Ich sag mal, ich habe, wenn ich da rauskam, erstmal festgestellt, was tut das eigentlich, diese Frühschichten, Spätdiensten, Nachtdiensten mit deinem Körper. Ne? Wenn ich dann umgezogen bin, bin ich in Deutschland in der Klinik gelandet, aber habe dann irgendwie, ich konnte da überhaupt nicht mein Beruf ausüben, wie ich das. Also ich war es natürlich ich war es anders gewöhnt. In den Niederländern haben wir, ich sag mal, den Status von Pflegefachkräfte sind geschaffen. Also wir haben ein Register, wo jede Pflegefachkraft registriert ist. Das heißt, du hast bestimmte Kompetenzen, die sind auch geprüft. Das wird in das Register registriert und damit darfst du arbeiten. Du brauchst auch jedes Jahr anzuzeigen, wie viele Stunden, also das sind minimal eine Anzahl Stunden, da musst du in der Klinik gearbeitet haben, willst du noch als Krankenschwester arbeiten können.
Im Grunde genommen wie ein Pilot, der auch nachweisen muss, dass er genügend Stunden geflogen
richtig.
Ist, damit das wirklich kann.
Richtig, weil ich bin jetzt eine Menge raus, aber ich könnte theoretisch mich heute bei der Klinik bewerben und sagen, ich habe meine Vergangenheit Orthopädie Pflege gemacht, ich komme hier arbeiten. Ja, super. Ich habe schon ewig nicht mehr am Bettkant gestanden. So für mich persönlich würde mich sagen, okay, ich muss mich erstmal wieder oder in Fortbildung oder nochmal was machen, dass ich wieder reinkomme. Aber das sind so von diesen Sachen, den Status und die Berufsgruppe hat sich organisiert und hat auch innerhalb, ich sag mal, die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine Haltung. Und wir in den Niederlanden können auch sagen, das sind unsere Kompetenzen, dazu gehören diese Aufgaben und da sind wir auch ziemlich gut. Mhm. Und das brauchen dann nicht die Ärzte zu machen. Jetzt gibt es da natürlich hier auch noch ein finanzielles System, was dahinter hängt. Und ich sage mal ein ganz kleines Beispiel. Ich habe da in der Klinik gearbeitet. Ein Patient klingelt, hat seinen Zugang. Irgendwie im Schlaf ist er rausgegangen und ich habe den Zugang angelegt. Und dann musste ich der nächste Tag bei meinem Teamleiter kommen Und sie hat mir gesagt, Anouk, das darfst du nicht machen. Und ich habe nur gedacht, hä? Wieso? Ja, das darfst du nicht machen, das machen die Ärzte. Ja. Das heißt, ich muss jemand anrufen, der irgendwo anders in der Klinik ist. Das dauert bestimmt 3-mal, bis er am Telefon geht. Dann kommt er, dann ist er genervt, er hat noch 100.000 andere Sachen zu tun und dann muss er auch noch einen Zugang anlegen bei diesen Patienten. Nächster Schritt ist, dass er das anfängt zu machen. Kann es nicht so gut wie ich, ja, da bin ich vielleicht sehr arrogant, aber ich kann einen Zugang mit meinen Augen zu beim Patient anlegen und er stecht der Patient 4-mal. Also haben wir dann das System im Blick oder der Patient? Mhm.
Das hat ja was mit diesem Thema, was wir ja auch schon als erste These formuliert haben, die Rahmenbedingungen müssten geändert werden. Jetzt ist ja ganz oft gefallen, es hat was mit Haltung zu tun, es hat was mit Status zu tun. Am Ende ist das ja auch eine Form von Wertschätzung dem Absolut. Beruf gegenüber. Also welche Rahmenbedingungen schränken diese Haltung, Wertschätzung, Status am meisten ein?
Ihr kennt mich ja jetzt alle so ein bisschen, ich sage immer, es fängt tatsächlich bei der Pflege, bei den Pflegefachkräften tatsächlich in diesem Fall bei uns in Deutschland selber an. Ich habe 1992 gab es so etwas wie einen Pflegenotstand und habe auch dort sozusagen diese ersten Streiks, damals noch gewerkschaftlich orientiert, mit organisiert. Und seit diesen Jahren läuft ja auch die Diskussion, wo müsste denn eigentlich Pflege hin? Und damit läuft ja auch genau diese Diskussion, wie sehr müssten wir uns Pflegefachkräfte denn eigentlich selber qualifizieren? Wo müssten wir eigentlich hin? Dann gibt es ja relativ absurde Debatten seit dieser Zeit, durch Verkammerung, durch dieses, durch jenes, durch sonst was. Wir haben sozusagen äußerliche Formen in Deutschland immer gesucht, aber sozusagen den Inhalt, das, was ja Anouk beschrieben hat, eben gerade sehr, sehr praktisch, da haben wir uns am Ende des Tages nicht wirklich auf den Weg gemacht. Das heißt, seit 1992 bis zum heutigen Tag ist ja die Erkenntnis, was macht denn Pflege am Ende des Tages wirklich aus? Wo liegt denn ihre Professionalität und ihre Selbstständigkeit und damit natürlich auch ihre Anerkenntnis? Und es würde ja auch Sinn machen in den Kliniken, ne? Die Tätigkeiten, wie jetzt die Flexhülle legen, was du gerade beschrieben hast, ist ja etwas, das macht keinem Arzt wirklich Spaß. Es ist wieder seiner Berufung. Das stört ihn in seinem Alltag. Ne? So, er würde viel gerne operieren oder seine Therapien machen. Für Pflegekräfte ist es sozusagen eher eine Anerkennung. Hallo, ich bin doch hier der Profi, ich weiß doch, wie das geht, aber ich darf es nicht so. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Was hat uns eigentlich so lange verhindert, seit 1992 bis zum Jahr 2022, also 30 Jahre, dass wir es bis zum heutigen Tag nicht geschafft haben? Und ich glaube, der höchste Anteil trägt leider Gottes die Pflege jetzt in sich selber, weil sie es nicht geschafft hat, in diesen 30 Jahren sich darauf zu verständigen, wie wollen wir uns denn hier in Deutschland sozusagen selbst professionalisieren durch Akademisierung, Verkammerung, Substitution, Delegation und wie die ganzen Themen nicht alle hießen, ich will sie gar nicht alle aufmachen. Aber die Pflege für sich selbst als Berufsstand hat es bis zum heutigen Tage leider Gottes nicht geschafft, eine einheitliche Stimme hier zu schaffen und zu bilden. Das ist das eigentlich Traurige dabei. Ne? So, jeder weiß, was er will. Ja. Man hat nur keine Einigkeit darüber, wie. So, das Was ist eigentlich klar. Nur über den Weg des Wies.
Das heißt, die notwendigen Reformen, wo wir auch gesagt haben, die wären der Schlüssel, müssten von innen herauskommen, aus der Pflege selbst. Und ihr habt ja auch selbst gesagt, raus aus dem Jammertal, die Pflege ist im Grunde genommen selbst dran schuld, dass sie nicht sichtbar genug ist. Jetzt versuche ich mich mal in die Rolle hineinzuversetzen. Ne, du hast es angesprochen, es ist Schichtdienst, es ist ein anstrengender Beruf, wenn auch ein schöner Beruf. Ist es zu erwarten dann, dass solche Menschen, die sich schon ziemlich auspowern für ihren Beruf, weil sie es eben als Berufung sehen, dann sich auch noch die Zeit haben und die Energie, sich zu organisieren, sich Gedanken zu machen, was wollen wir eigentlich, wenn es denn aus innen herauskommt? Ist das realistisch?
Also ich glaube, du musst dich ja noch nicht mal für den Job auspowern. Also das wiederum ist ja wiederum auch eine Sache der jeweiligen Arbeitgeber. Ne? Nimm uns hier zum Beispiel. Wir haben einen wunderschönen Pflegeschlüssel. Die Belastung hält sich in Grenzen. Und jetzt zum Beispiel arbeiten wir ja auch in ganz neuen Schichtsystemen und Arbeitszeitmodellen, die dem, was Anouk ja beschrieben hat, auch im positiven Sinne, also gesund machend sozusagen entgegenwirken. Wir werden niemals aus dem Dreischichtmodell herauskommen. Nee. Das wird nicht funktionieren, aber du kannst es sicherlich anders gestalten, gesund machender gestalten, als das, was in Deutschland zumindest traditionell so üblich ist. Ne? Dieses, nur ein Beispiel, warum muss ja Frühdienst um 6 Uhr in der Früh beginnen?
Ja.
Ne? Ganz Deutschland macht das, aber keiner hat sich gefragt, und warum nicht um 8? Nur so als Beispiel. Ne? Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber ne, wir stellen uns diese Fragen typischerweise in Deutschland so sehr selten. Ne? So. Aber jede Klinik, jede Berufsgruppe in jedem Krankenhaus kann ja diesen Diskurs aufmachen. Und ich frage mich immer, und warum tun wir es dann nicht? Ne? So. Das ist es so. Also man kann tatsächlich im eigenen Haus ja auch anfangen, seine eigenen Arbeitsbedingungen zu ändern als Team. So. Ja. Geht ja. Es gibt auch Häuser mit guten Arbeitsbedingungen, in denen ich dann auch in der Arbeitszeit ja die Möglichkeit hätte, mich berufspolitisch zu engagieren, ne? Fachliteratur zu lesen, mich weiterzubilden, zu qualifizieren und eben auch berufspolitisch etwas zu tun. Und jetzt kommt für mich ein Faszinosum, das war ja mein Grund, mich ja auch weiterzuentwickeln, und da haben wir wieder was gemeinsam, Anouk und ich. Irgendwie halten wir dieses Jammern aber für auch sehr, sehr angenehm und bequem, zumindest wir deutschen Pflegekräfte. Ja. Und finden immer einen Grund, warum irgendjemand wieder schuld ist, warum ich selbst nicht bei mir anfange, was zu ändern. So, und irgendwie drehen wir uns da schon ganz schön lange hier in Deutschland im Kreise.
David hat gesagt, es gibt die Krankenhäuser, die Dinge verändert haben, auch aus dem Inneren heraus, in Zusammenarbeit mit denen, die es ja dann auch umsetzen müssen, nämlich mit den Pflegefachkräften. Du berätst ja auch verschiedenste Krankenhäuser, Institutionen. Ja. Was ist dein Eindruck in Deutschland? Was überwiegt, die Krankenhäuser, die sich auf den Weg gemacht haben, Dinge zu verändern? Oder ist es noch sehr viel, die eher, ich neige zum Jammern, Position?
Ja, das Zweite. Das hat damit zu tun, meiner Meinung nach, dass, wenn es nicht von innen kommt, ne, ich möchte gerne was ändern, ob das jetzt bei dir selber ist oder in einer Organisation, dann hast du immer eine viel größere Chance, dass du Erfolg hast, als wenn von außen was aufgelegt wird. Na, da kommt Digitalisierung, das KZG kommt auf die Häuser zu, die müssen da was mitmachen. Die haben all diese Themen, die wir gerade besprochen haben, zu wenig Personal, nicht nur in der Pflege, aber in das ganze Krankenhaus, und dann kommen die ganzen Projekte. Wie sollen wir das umsetzen? Dann kannst du sagen, okay, das kommt von außen, das müssen wir machen, allen sind sauer, anfangen an zu jammern. Oder, wo ich dann komme, und manche sagen auch immer, ach, die Anouk ist immer so positiv und hast du nicht immer so eine rosa Brille auf in die Welt? Ja, vielleicht, aber warum auch nicht? Wenn du auf deine eigene Station, du wirst, sag mal, hart konfrontiert mit einem IT-Projekt von neues System. Ja, und dann kommt auf einmal ein Berater, Beraterin, die kommt auf den Flur und sagt zu die Pflegefachkräften, hey, hi, ich komme die Schulung machen, kommt hier mal schön rein. Und die gucken mir an und sagen, wie, was, kriegen wir ein neues System? Ich weiß von nichts. Ja, und da kommt dann drauf an, wenn du als Organisation sagst, okay, wir sind jetzt für diese Tatsache, wir müssen das machen, aber dann beziehe ich auch alle Personen, die damit zu tun haben, und wir gucken, wie wir das Projekt gestalten können. Wir lassen das nicht nur beim IT. Nein, ich sage, wo ist die Pflege? Wo sind die End-User, die damit arbeiten? Ja, wenn ich die frühst in das Projekt reinhole und erkläre, warum und wie und was gemacht werden muss. Und ich kann mit Geschäftsführer oder pflegerischer Direktor sagen, okay, ich brauche ein paar Leute, die werden für ein paar Stunden in der Woche oder 2 Tage in der Woche freigestellt, um sich mit dieses Projekt zu beschäftigen. Dann spürst du auf einmal, es geht. Und dieser, es geht nicht, ne, das ist immer, ja, aber das geht nicht. Anouk, das geht nicht. Und warum nicht? Ja, weil es nicht geht. Also gib mir mal einen Grund, warum es nicht geht. Ja, ich habe das Personal nicht. Okay, dann haben wir ein anderes Problem. Aber wir müssen irgendwie, ne, weil die Klinik hat auch entschieden, dieses System einzuführen. So, die können nicht auf einmal sagen, wir machen das, aber wir, ich stelle dafür kein Personal zur Verfügung. So, da müssen wir auf eine andere Ebene reden. Und das sind so von die Sachen, dass ich denke, was kann eine Klinik machen, was kann eine IT-Abteilung machen, was kann Pflegedirektor machen, aber was kann auch die Pflege selber machen? Weil hat eine Pflegedirektor oder ein Pflegedienstleiter mal gefragt in sein Team, gibt es hier eigentlich Leute, die Affinität haben mit dem IT? Und vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die sagen, naja, ich habe mich noch nicht so damit so beschäftigt, aber ich finde das schon interessant. Dann investierst du in diese Person und sagst, okay, die nehme ich mal raus und die lasse ich das Projekt machen. Aber diese Denkweise, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ich sage immer, warum, warum? Es ist wie Kinder. Ich sage manchmal, ich rede mit meinen Kindern. Ja, Mama, das geht nicht. Warum nicht? Ja, es geht einfach nicht. Sag mir, warum es nicht geht und dann kannst du zu Hause bleiben. Na?
Das heißt, es braucht auch dann Erfolge, denen man nachahmen kann, die klein anfangen und die man dann Stück für Stück ausbauen kann. Also im Grunde genommen so eine Mischung aus dem Willen von innen heraus etwas zu verändern, aber dann doch wieder den Impuls von außen, etwas zu zeigen, so könnte man es machen. Ich nehme euch an die Hand.
Genau. Also, und ich nehme euch an die Hand. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil das lassen Pfleger sich gerne. Ne? Die sagen mir, wo ist der Hand, wo ist der Hand, wo kann ich anhaken? Dann machen die das. Aber was ich immer sage, auch in meine Projekte, dass ich nicht nur, ja, ich nehme die Leute an der Hand, aber ich gebe denen auch den Tools, das weiter selber zu machen. Weil es gibt so einen Spruch, du kannst Fische fangen für Leute und die geben, oder du kannst die Leute lernen, selber Fisch zu fangen, sowas. Ne? Und das finde ich so wichtig, dass ich, ob das jetzt auf Management-Ebene ist oder bei den Fachkräften auf dem Flur, was können wir die Leute mitgeben, dass sie von innen auch das Selbstbewusstsein bekommen, das Selbstvertrauen bekommen, auch eine Umgebung geschafft wird, wo auch gesagt wird, okay, hier ist eine Umgebung, du kannst mal ausprobieren, du kannst auch mal auf die Fresse fallen, dann stehst du wieder ab, staubt sich ab und machst ein anderes, du machst was anderes, versuchst nochmal. Wenn du in so einer Umgebung schaffst, und ich glaube, das gibt's hier, dann eigentlich müssen die das angreifen, aber es ist so reingeschliffen, dass das Ganze, ich sag mal, das Out-of-the-Box-Denken, ne, das ist auch immer so ein bisschen so, ja, Out-of-the-Box-Denken, nee, Leute nicht nur in die Pflege, auch generell, wenn wir über Menschen sprechen, wir sind von außen geprägt worden, so muss das sein, so ist es und so soll es laufen. Aber die Frage stellen, okay, jemand hat sich das ausgedacht, aber das wird für mich nicht funktionieren. Wie kann ich das auch, ich muss auch in das System funktionieren, aber wie kann ich das so schaffen, dass ich trotzdem weiterkomme? Und das ist, was ich in die Projekte manchmal, ja, das ist meine Hauptsache, was ich mitgebe, weil alles andere, das kann man lernen.
Da geht es ja um das große Thema Veränderung.
Ja.
Und Veränderungen sind ja für die meisten Menschen etwas, was sie mit Sorge betrachten. Da kommt was, da muss ich doch eigentlich schon wieder Angst davor haben. Wen muss man bei solchen Prozessen am meisten überzeugen? Die Geschäftsführung, damit sie sagt, ja, das wollen wir, oder die Mitarbeiter, die es ja dann umzusetzen haben? Wer hat mehr Angst?
Ich würde mal so sagen, wenn in einer Organisation nach oben geschaut wird und das Vorbild wird gezeigt und ich habe keine Angst, ich versuche was anderes zu machen, das wirkt auf Leute. Wenn oben Angst ist, dann ist in der ganzen Organisation Angst. So funktioniert das einfach. Das sehen wir auch im Thema Corona. Wenn da Angst kommt, alle sind auf einmal ängstlich. Nee, was geht da noch in dieser Setting? Wir kommen nicht weg davon, aber was können wir machen, dass wir funktionieren können, aber trotzdem schützen können? Und das sind so von diesen Sachen, dass ich denke, ja, wenn wenn das in der Organisation eine Haltung geschaffen wird, Veränderung ist gut. Ich sage immer, Veränderung ist, dann gehst du nach vorne. Also Stillstand ist, wie heißt das? Dann gehst du noch. Ja, ist Rückstand.
Rückstand.
Und das sind so von diese, ich sage immer von diese Zitat, Lebenszitaten, die man auf die Toiletten findet. Ne? Aber die manchmal stimmen die auch. Ne? Wenn wir keinen Schritt machen, dann kommen wir nicht vorwärts. Und ich sage immer, wenn du nur 1 Zentimeter dich nach vorne bewegst, ist auch eine Bewegung nach vorne. Wenn du jeden Tag 1 Zentimeter machst, wie viele Zentimeter ist das in einem Jahr? Ist doch Vorausgang.
Womit würde man also am besten anfangen, wenn wir jetzt zum Beispiel, das Stichwort Digitalisierung ist ja schon gefallen, auch ja dein Spezialgebiet. Was kann Digitalisierung wirklich leisten und wo wird sie möglicherweise auch überschätzt? David, wir hatten das Thema ja schon auch das ein oder andere Mal, dass Digitalisierung ist ja so die Zauberformel quasi für alles. Aber wo funktioniert es einfach nicht? Wo wird sie einfach auch überschätzt? Lasst uns mal darüber auch reden und sagen, das geht. Und Leute, das ist Wunschdenken. Da sind wir echt noch ein ganzes Stück weit entfernt. Also David, vielleicht fangen wir an und sagen, wo denkst du, dass Digitalisierung dazu beitragen kann, zum Beispiel Prozesse besser zu gestalten, damit Leute zu entlasten?
Also ich finde immer, digitalisieren um des Digitalisierens willen macht keinen Sinn. Ne? Oder selbst so ein Ziel wie, wir wollen eine papierfreie Klinik werden, dann sage ich, ja, wozu? Ne? Macht auch, ist für mich kein echtes Ziel, sondern gibt den Leuten ihre Berufung zurück. Ne? Also sozusagen, wie kann ich sie entlasten von administrativen Tätigkeiten, von Zettelsuchen, von Termine zwischeneinander zu koordinieren? Da kann mir IT helfen. Unendlich stark helfen und es muss am Ende wirklich denjenigen auf dem Flur ja wirklich im Arbeitsalltag Hilfe geben. Solange es das nicht tut, macht Digitalisierung keinen Sinn. Und deswegen muss ich diejenigen, wie Anouk ja sehr schön beschrieben hat, auf dem Flur ja mitnehmen auf diese Reise und genau die fragen, was brauchst du? Und aber nicht nur fragen, was brauchst du, sondern in demselben Zusammenhang ja den gesamten Arbeitsschritt als solchen auch nochmal hinterfragen. Das, was wir bisher gemacht haben, macht denn das überhaupt noch so Sinn? Oder sollen wir die Chancen, die ja Digitalisierung manchmal so mit sich bringt, gleich nutzen, um den ganzen Arbeitsprozess, den wir da haben, auch nochmal kurz in Frage stellen? Es gibt Dinge, die haben sich bewährt und die sollte man tun, die es auch so lassen. Und es gibt andere Sachen, die machen eben keinen Sinn mehr, obwohl man sie schon immer so gemacht hat. So, also das heißt, auf der einen Seite genau sich anzugucken, was macht überhaupt noch Sinn heutzutage, bevor wir es digitalisieren? Und wenn wir es tun, es so zu tun, dass es demjenigen, der tagtäglich da eine wirkliche Arbeitserleichterung verschafft. Und dafür muss ich diejenigen halt aber auch wirklich mitnehmen.
Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, da hat sich's echt ausgezahlt, das zu digitalisieren?
Also was wir jetzt hier ja zum Beispiel gemacht haben, ist den Pflegekräften ein iPad auf dem Pflegewagen mitzunehmen, mitzugeben. Das heißt, ich muss mir alles, was ich an meinem Patienten tue, ja nicht mehr auf den Zettel schreiben, mir merken und dann später irgendwo dann nochmal aufschreiben. Ne? So. Und jeder Mann hat jederzeit überall Zugriff drauf. Ne? So. Also ich muss nicht irgendwo hinlaufen und eine Klatte aufmachen und es nur dort lesen, sondern ne, der Arzt, wenn ich ihm sage, hier, guck mal schnell auf die Akte, da muss er nicht dahin laufen, sondern er guckt einfach in den Rechner, aha, und sieht die Laborwerte oder sieht dieses oder der Kollege, den ich mal eben fragen muss. Ne? Das sind so kleine Beispiele. Das heißt, so, aber auch gleich, um den Nachteil aufzuzeigen, noch sind halt diese Systeme, die wir haben, nicht so, dass die Leute easy und einfach damit arbeiten können. Und ich stelle auch fest, wir müssen noch viel Zeit und Kraft in die Menschen auch noch hineinstecken, dass sie mit diesen Instrumenten vertrauter arbeiten können, dass sie sie selbstverständlicher nutzen. So wie ein Stift und Zettel bisher, dass es eben kein Fremdgerät mehr ist. Ne? Also das ist ein Alltagsgerät, wie eine Lesebrille plötzlich ist. Ne? Da müssen wir, glaube ich, auch alle noch viel tun und auch die Systeme noch viel tun. Also was Usability, Bedienbarkeit, So, dass es im Fluss ist, dass es wirklich ein einfaches Instrument ist. Noch sind die viel zu komplex, die Systeme.
Das ist ja tatsächlich oft das Problem, dass IT noch so komplex und so kompliziert ist, zumindest für Leute, die es einfach mal nicht studiert haben, sondern die ganz andere Professionen haben.
Ich auch nicht,
dass, dass da eben ein großes Abschreckungspotenzial ist, wenn es nicht einfach wirklich zu bedienen ist. Inwiefern ist es auch da wichtig zu sagen, hier ist die IT und dort sind die, die es anwenden müssen, die auch zusammenzubringen und zu sagen, das ist schön, lieber ITler, dass du dir das so ausgedacht hast, aber erstens macht es vielleicht keinen Sinn und zweitens, ich kann es nicht benutzen. Also wie bringt man die zusammen?
Ja, das ist natürlich eine herausfordernde Frage. Also ich habe auch von KISS-Hersteller gearbeitet und das war genau auch meine Funktion, diese Brücke zu schlagen zwischen IT, also die Entwicklung und die End-User. Was ich bemerkt habe, ist, wenn ich sag mal, die Pflegefachkraft in diese Rolle gefragt habe, was braucht ihr denn, ne, für Software? Haben mich angeguckt, so, wie, ja, ich brauche einfach, dass ich da meine Daten einführen kann, Fragezeichen, oder dass ich mal was nachschauen kann, Fragezeichen, oder dass ich vielleicht ein Assessment oder einen Fragebogen benutzen kann. Und dann. So heißt, das Grundwissen von IT, das fehlt.
Die Möglichkeiten.
Möglichkeiten. So, ich nehme immer das Beispiel, ein Anwalt hat einen Kasus, der gibt mir seine Akte von 800 Seiten und fragt mir als Pflegefachkraft, ey Anouk, kannst du mal das ganz kurz durchlesen und sagen, was noch da hinzugefügt werden soll? Dann sage ich auch, ich habe keine Ahnung, sieht alles gut aus. 800 Seiten, super Arbeit gemacht und ich schiebe das wieder zurück. So, wenn die nicht wissen, welche Fragen die stellen sollen, wo die draufschauen sollen, die Prozessanalyse laufen soll. Ich plädiere auch für eine Module in der Basisausbildung von Pflegefachkräften.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Eigentlich müsste das ja dort schon anfangen.
Ja, absolut. Mhm. Und dann heißt es nicht, ne, weil dann fängt an wie so, oh ja, aber wir haben da schon so viele Sachen, die wir kennenlernen müssen, also die wir wissen müssen. Dann kommt auch nochmal die verdammte IT dazu. Na, weil das finde ich überhaupt auch nicht interessant, weil das hat nicht mit Menschen zu tun. Na, weil die meiste, die Pflegefachkräften, die wollen mit Menschen arbeiten und nicht mit Computer und Laptops. Aber wir sind gerade in diese Welt gekommen, dass wir auch nicht mehr wegkommen von Digitalisierung. Und wir haben natürlich ganz lange, wir haben uns da ein bisschen so darum herum bewegen können.
Es war so ein bisschen, und das sehe ich in vielen Branchen, ich glaube hier auch, es war so ganz weit am Horizont.
Ja.
Und dann kam der Horizont auf einmal verflucht schnell näher.
Richtig.
Ich glaube, das trifft auch für das Gesundheitswesen zu.
Und deswegen, ich möchte, dass das irgendwie da in die Grundausbildung kommt. Und dann ist es nur die Basiskenntnisse. Was heißt das eigentlich, IT? Ich wusste das natürlich auch nicht. Ich habe das auch alles gelernt während meinem Job und das war hart. Ich habe auch 2 Jahre gebraucht, dass ich nur gedacht habe, okay, ihr könnt mich auch in China einfach abliefern und sagen, Anouk, find den Weg zurück. Und dann, das ging mir besser. Aber
das ist ja auch eine gute Botschaft, dass man es nicht können muss. Also man ist jetzt kein schlechterer, besserer Mensch, Pflegefachkraft, nur weil man mit diesem ganzen IT-Kram, um es mal ganz platt zu formulieren, nichts anfangen kann. Wie du schon gesagt hast, man kann es lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft ja auch für alle, die dann damit arbeiten sollen, dass sie sich nicht komisch oder dumm vorkommen, nur weil sie sagen, nee, kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen.
Ja, und wenn die Grundkenntnisse haben und die Projekten kommen, weil die kommen, also da kommen die auch nicht von weg. Und die können dann mitgestalten. Die können in diese Projekten sagen, okay, wir haben System A, B oder C. Und jetzt möchte ich gerne, was David auch gesagt hat, jetzt müssen wir auch mal unsere Prozesse anschauen und gucken, was können wir da rausholen, was auch die anderen Berufsgruppen weiterhilft in die Behandlung von Patienten. Weil dann sprechen wir wieder, wer steht im Fokus im Gesundheitswesen? Der Patient, oder? Mhm. Und wir wollen um diese Patienten herum von alle Seiten, ärztliche Seiten, pflegerische, Verwaltungsseite, alle, die damit zu tun haben, ein System organisieren, dass die Patient im Endeffekt die beste Behandlung bekommt. Das ist meiner Meinung nach das Ziel vom Gesundheitswesen. Absolut. Ich weiß, dass es anders funktioniert.
Wenn Patienten gehört werden sollen, sich mitteilen wollen, dann heißt das aber auch, dass die Pflegefachkraft ja sehr nah am Patienten dran sein muss und eben nicht nur mal 7 Minuten vorbeischwebt und dann in die nächste Schicht eilt. Welche Rolle spielt das Arbeitsumfeld dafür, dass man Patient als Partner begreifen kann und aber auch das mit dem Digitalisierungsprozess verknüpfen kann?
Also wir haben ja in den Niederlanden erst einmal diese Idee der Unit mitgenommen. Was heißt das nochmal ganz kurz, dass wir ja unsere Pflegekräfte zu zweit als Team, es klingt immer etwas despektierlich, wenn man es dann sieht, ist es viel, viel schöner, auf dem Flur sitzen haben, ganz nah bei ihren Patienten und die eine Unit-Schwester vertreten von ihrer jeweiligen Kollegin, sich um 8 Patienten kümmert. Und sie hat draußen an diesem Unit-Stützpunkt zum Beispiel einen Rechner, an dem sie toll arbeiten kann, aber dieselben Daten hat sie, wenn sie in das Zimmer hineingeht, auch gleich auf ihrem iPad immer mit dabei. Sodass egal, wo sie ist, egal, wie sie sich bewegt, sie hat sozusagen alle Informationen zu jedem Patienten immer mit und muss nicht nochmal rauslaufen, muss nicht nochmal gucken, muss nicht nochmal extra dokumentieren. Das sind so unendliche Vorteile, die sie einfach mit haben. Ne? Immer das, was ich gerade tue, habe ich alle Informationen da, kann sofort dokumentieren. Wir bauen es demnächst jetzt sogar noch aus, mit iPhones, das so, dass sozusagen der Schwesternruf, das Telefon, alles auf dieses eine Device sogar noch nur noch runtergehen. Das heißt, selbst wenn im Nachbarzimmer jetzt geklingelt wird, kann sie sozusagen auf dasselbe Device gehen, kann mit dem iPhone über Barcodes sogar die Pflegedokumentation machen, hält das nur noch hinten dran an den Katheter, schwuppdiwupps, ist die ganze Pflegedokumentation gemacht, muss auch gar nichts mehr tippen. Das ist ja so das, wovon ich träume. Und ein ganz großer Traum ist ja eigentlich, dass sie am Ende nur noch mit dem Patienten sprechend und die Software ist so schlau, dass sie die Buzzwords, also die ganz besonderen, sie brauchen jetzt einen Kontrolltermin beim Röntgen. Na, und dann ist Software so schlau und organisiert gleich den Kontrolltermin beim Röntgen mit dem Fahrdienst, der den Patienten auch noch abholt. Ne? So, das ist dann meine Vision von, wo soll der IT einen eigentlich unterstützen? Gar nichts mehr tippen, gar keinen Rechner mehr aufmachen. So, ne? Da will ich hin.
Also was ich immer wichtig finde, ist, dass in den Niederlanden gibt es auch diese Patient Journeys, ne? Dass, weil es so viele Ebenen gibt bei Patienten oder Gäste, wo wir angreifen können, um nicht immer die Probleme zu lösen, aber schon zu wissen, wer mit wem habe ich eigentlich zu tun. Und das heißt auch, dass du für die Pflege einschätzen kannst, okay, das, also ich sag mal, den Eingriff ist Standard, neues Kniegelenk, aber die ganzen Sachen, die rum diese Patient schweben, sind komplexer. So, das heißt, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht müssen wir dann in diese Unit mit diesem Patient gucken, haben wir nicht den Pflegeschlüssel 1 bis 8, aber wir machen 1 bis 6 auf 6, weil dieser Patient einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. So, in dem Sinne, Partner, wir brauchen Informationen von Gäste oder Patienten, um die beste Pflege abzuliefern.
Ja, und am Ende auch eben nicht nur das Knie zu sehen, sondern richtig, den Mensch, zu dem das Knie dazugehört,
genau,
mit all seinen Problemen, die er dann auch hat.
Weil manchmal das Knie ist ein Teil von der Mensch. Und das ist natürlich auch, wenn wir über Gesundheitssorge sprechen, da haben wir auch schon uns unterhalten, wir haben kein Gesundheitssystem. Es ist ein Krankheitssystem. Na, wir gucken auf das Kniegelenk, muss ersetzt werden und weiter. Nein, das steckt ein ganzes Mensch da hinten. Warum hat er Knieschmerzen? Weil er vielleicht ein BMI von 40 hat. Mhm. Woher kommt dieses BMI? Na, warum sind viele Leute viel zu korpulent? Ne? Das hat mit Gesundheitswesen zu tun. Was können wir tun? Und dafür gibt es Digitalisierung natürlich, ist auch eine super Quelle, nochmal rauszukitzeln, wo können wir nicht hier schon anfangen, aber wo können wir früher in das Prozess schon anfangen?
Das große Thema, und ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal ein extra Thema, was man durch vernünftigen Umgang mit Daten und Datennutzung an Prävention schaffen kann und keine Reparaturmedizin, sondern eine Präventionsmedizin. Ja. Ich würde vorschlagen, dafür verabreden wir uns vielleicht dann nochmal, das ist ein ganz, ganz großes Thema, aber sehr spannend.
Ja.
Und das bringt mich, ich glaube, zu Davids Lieblingsthema.
Oh, das bin ich gespannt.
Ja. Das ist ja auch das, um Daten nutzen zu dürfen, die möglicherweise den Patienten helfen. Es in Deutschland ja sehr, sehr strenge Regularien gibt im Vergleich zu Nachbarländern wie Holland, wie Dänemark etc. Mal abseits des großen Datenthemas, das, was wir heute besprochen haben, ich weiß, David, du warst viel in Holland, hast dir das angeguckt, wie es dort funktioniert. Anouk, du hast den besten Insight natürlich. Was davon kann man überhaupt nach Deutschland übertragen aufgrund der anderen Bedingungen, die hier auch herrschen?
Also ich bin da ja immer so ein bisschen einfach gestrickt und sage, ehrlich gesagt, alles. Man muss es nur wollen. Und wir haben ja davon ganz, ganz vieles übernommen. Es fängt an beim Unit-Stützpunkt. Es fängt an bei dem zentralen Ressourcen- und Kapazitätsmanagement, was wir auch dort gelernt haben, mit dem wir ja dann im Nachgang unseren Pflegeschlüssel erhöht haben. Die Art zu arbeiten und Profi zu sein, kann ich auch nur sagen, lass es uns dort kopieren. Ich weiß noch, ich war als Krankenpfleger Auszubildender schon damals in Utrecht und habe mir dort angesehen, wie dort Pflege studiert wird, mit welchen Kompetenzen die ausgestattet werden, und habe damals 92 einen europäischen Krankenpflegeausbildungskongress organisiert, um zu sagen, wollen wir nicht von den besten Ländern lernen, das harmonisieren in Europa, und aus dem Haus, ne? So, ja. Fertig. Und da fiel halt damals schon 92 die Niederländer eben unendlich positiv auf. So, ne? Die Briten sind auch nicht so ganz schlecht in ihrer Ausbildung, die sind extrem gut.
Ja.
Das System NHS, darüber kann man dann schimpfen.
Das ist
dann was anderes. Aber was die Ausbildung angeht, sind die Briten auch ganz weit vorne. So. Und dann kann man so sagen, okay, nimmst du ein bisschen Best of. So, was ist das Besondere? Was macht es aus? Wo liegt gerade der Schlüssel in der Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst, mit den anderen Berufsgruppen, mit den Therapeuten? So. Und lass uns das kopieren. So. Also, ich bin da ja immer so ganz simpel so, ne? Und wenn man dort ja nachweisen kann, welchen großen Erfolg das hat, und der Erfolg, den misst man ja einfach bei der Volksgesundheit. Es gibt ja ganz einfache Kennzahlen, wie man das messen kann. Und der liegt ja nun mal um ein x-faches höher als bei uns in Deutschland. Erste Aussage, zweite Aussage, und kostet dann auch noch weniger. Ne? Ist ja auch noch eine tolle Erkenntnis. Warum machen wir Deutschen das denn nicht einfach? Ne? Also viele Sachen kann jede Organisation für sich selber kopieren, so wie wir es gemacht haben. Und ein paar wenige Sachen, die kann dann ja der Gesetzgeber auch noch übernehmen. Ne? Oder die Pflege für sich selbst. Ne? So. Und das ist so der Punkt, wo ich immer erstaunt da sitze seit 92. Und ich habe ja damals diesen Kongress mit organisiert. Und seit 92 kreisen wir, also seit 30 Jahren, drehen wir uns im Kreis und kriegen das nicht gebacken. Das wundert mich immer sehr.
Das war jetzt die nicht anders zu erwartende, lasst es uns einfach machen, David, Ansprache. Jetzt kommen wir mal zum kleinen Realitätscheck.
Okay.
Und Anouk, ich glaube, du hast dann einen ganz guten Einblick in, was ist möglich, was ist nicht möglich, beziehungsweise, das klingt so negativ, wo hat man die größten Chancen, Dinge zu übertragen aus dem holländischen System ins deutsche System? Du kennst jetzt beide Welten auch eben aus der beratenden Sicht heraus. Also wo siehst du die größte Chance?
Ja, das ist in die Pflege. Also das ist die größte Berufsgruppe in der medizinischen Bereich. In überall, nicht nur in Holland, in der ganzen Welt. So, wenn die da nicht anfangen, mal so ein Mindset-Change zu machen und zu sagen, ey, wir sind hier, wir sind mit ganz vielen, wir sind kompetent, wir haben Ahnung und wir haben den Patientenfokus, wo soll es dann anfangen? Also, na, ich habe gestern auch auf dem Weg hierhin Podcast gehört und da sagt auch eine, ja, das Gesetz ist einfach vorgegeben, da können wir nichts ändern. Natürlich kann das geändert werden, da muss nur, die Politiker müssen das ändern, dafür haben wir auch die, dafür wählen wir die auch. Aber was können wir tatsächlich tun? Weil die Frage kriege ich auch täglich, ne? Ja, aber Anouk, ihr redet immer über die Sachen einfach machen, einfach tun. Das ist auch mein, ne, Leitmotto. Ich sage immer, act first, think later. Erstmal tun und dann später, na, so wie hier in einem Mock-up, gucken, was können wir besser machen. Aber wenn wir anfangen, in eine ganz große Berufsgruppe erstmal selber das Selbstbewusstsein zu kreieren, zu sagen, ey, was ich mache, das ist ziemlich gut, was ich mache. Die Leistung, die ich bringe, die ist auch mega. Also was die alles umsetzen in Krankenhäusern. Wenn du jetzt die Pflege hier rausholst, also da, ich weiß nicht, du kannst deine Klinik schließen, ne?
Ja,
da hast, ich bist du amputiert. So, warum, na, und das, da müssen wir anfangen. Wir müssen erstmal die Pfleger das Selbstbewusstsein geben und auch von außen vielleicht, ne? Aber dass wir nicht sagen, ja, das ist nur Leidenschaft. Ja, es ist Leidenschaft, aber ich möchte auch gerne bezahlt werden für meinen Dienst, die ich liefere. So, wenn wir darüber sprechen, ist irgendwie ein anderes Thema. Aber wenn die Berufsgruppe gesamt sagt, okay, wir sind hier, wir sind kompetent und wir gehen auch nicht weg, weil ihr braucht uns, dann haben die eine ganz große, also die haben wirklich da Macht in Hand.
Und wenn ich das vielleicht nochmal ergänzen kann, Politik ist ja zurzeit durchaus bereit, für Pflege etwas zu tun. Und jetzt versuchst du dich mal auf den Stuhl von irgendeinem Bundesgesundheitsminister, ich will gar keinen Namen nennen, ne? einfach mal draufzusetzen und versuchst mal rauszuhören, ne? Du hast die Bereitschaft für Pflege etwas in Deutschland zu tun und willst auch was tun und bist auch bereit, sogar noch Geld in die Hand zu nehmen. Und jetzt fragst du die Pflege, was soll ich denn tun? Jetzt hast du eine unendliche Kakophonie von Forderungen, ne? Von tausenden von Vereinen, selbsterklärten Influencerinnen und Influencern. So. Und dann sitzt du da als Gesundheitspolitiker und fragst dich am Ende, okay, 17.000 Forderungen, welche davon könnte denn jetzt möglicherweise die richtige sein? Verdammt, ich bin überfordert, dann lasse ich es mal lieber. Und ich glaube, das ist das, was Anouk ja so schön eben beschrieben hat. Wir kriegen es nicht hin, mit einer einheitlichen Stimme hier in Deutschland zu sprechen. Und das ist wirklich die Grundkrankheit der die Pflege, sorry, wenn ich es so sagen muss, ich bin ja selbst einer davon, echt leidet. Ne? Und was, wo wir schnell hin müssen. Ne? So, wir sehen es an dieser PPR 2.0. Auch da hat nur wieder eine Auswahl von Pflegeexperten mitdiskutiert. Schon sind alle anderen wieder dagegen. Ich will gar nicht darüber reden, ob die jetzt Sinn macht oder nicht, aber es ist immer wieder dasselbe Kuriosum. Ne? Ein paar weniger diskutieren irgendwo mit. Es ist auch gut gemeint. Aber schon kreischen wieder alle anderen aus derselben Berufsgruppe. Was für ein Blödsinn, wer hat sich das denn wieder ausgedacht und so weiter und so fort. Wir schaffen es seit Jahrzehnten nicht, mit einer Stimme zu reden. Und eigentlich muss nur das noch organisiert werden. Und ich frage mich da immer an, Luke, wahrscheinlich müssen wir das jetzt mal machen. Ne? Alle zusammentrommeln und zu sagen, okay, ihr habt zwei Tage Zeit, dann gibt es nur noch eine Forderung und Schluss aus Ende fertig. Und dann weiß auch Politik endlich mal, was sie tun. Weil die Bereitschaft ist ja da.
Das wäre doch aber ein schönes Summary tatsächlich unseres kleines Gespräches heute, zu sagen, die Bereitschaft ist da, die Gelegenheit ist vielleicht so günstig wie die letzten 30 Jahre nicht mehr. Also findet verdammt nochmal eine Stimme und nutzt die Lücke, die sich jetzt gerade auftut.
Genau.
Wäre das die richtige Zusammenfassung?
Absolut, absolut.
Dann lassen wir das doch so stehen. Und ich bedanke mich sehr für die wie immer interessanten Einblicke und das tolle Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke.
Sie hörten die 5. Folge von Thies, dem Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Die nächste Folge erscheint im Winter 2022-23 hier und auf www.waldkliniken-eisenberg.de.